5. Schwimmen mit Serafina. Das Hotel Olschanka war das hässlichste Gebäude von Žižkov. Dem geisterhaften, auch an strahlenden Hochsommertagen, asphaltgrauen Prager Arbeiterviertel. Es wurde in den 70ern gebaut, als die tschechoslowakischen Kommunisten keine Kommunisten mehr waren, sondern nur noch die hochmütigen, sittenstrengen Priester einer untergehenden Religion. Wie aus der Luft, von einer riesigen, bösartigen Hand an die sechsspurige Taboritska geschleudert, stand es da, deprimierend rechteckig, verkleidet mit großen braunroten Betonplatten, die Fenster metallic braun verspiegelt und so staubig und ungeputzt, als hätte es die samtene Revolution und die Rückkehr zur Kultiviertheit des Masarykschen Vorkriegsprag nie gegeben. Hinter diesen Fenstern hatten in den freudlosen Normalisierungszeiten geheime, alkoholselige, extrem unpuritanische Comecon-Konferenzen stattgefunden. Heute schliefen hier auf 6 immer noch sehr sozialistisch stinkenden Stockwerken todmüde Italiener, Finnen, Israelis und Spanier, die glaubten, Prag sei die Filmkulisse von Steven Soderberghs Kafka-Film. Darunter, in der verrauchten Lobby, standen große Sessel aus rissigem schwarzem Leder, umstellt von einer traurigen Armee überquellender Stehaschenbecher aus angelaufenem Messing, in die man ungenau und in hohem Bogen hineinaschen konnte, ohne sich vor den bösen Blicken des verunsicherten Hotelpersonals fürchten zu müssen. Und noch tiefer, auf der anderen Seite eines erschreckend sauberen Betoninnenhofs, am Ende eines langen, schlecht beleuchteten Flurs, führte eine Treppe zu einem Kellerschwimmbad, dessen ewiger Schwefelgeruch, niedrige Styropordecke und die Grundfarben gelb und braun auch den fröhlichsten Menschen kurz am Sinn des Lebens zweifeln ließen. Das mit der Olschanke war Serafinas Idee gewesen. Ich protestierte und erinnerte sie an mein Saunatrauma, aber sie sagte, gerade deshalb, Karotte. Sie hatte, kaum war sie am Vormittag von ihrem nächtlichen Kostja-Treffen zurückgekommen, in die Italska unsere Schwimmsachen gepackt. Ihren riesigen schwarzen No-Name-Badeanzug, der wie eine von diesen Plastikdecken glitzerte, die man im Flugzeug bekam, ein leicht anerotisiertes Canvelo-Männerhöschen in Neongrün, das sie noch schnell für mich auf dem Wenzelsplatz besorgt hatte, unsere alten Prager Handtücher und Flipflops. Das alles hatte sie etwas zu gut gelaunt, während ich sie mir immer wieder abwechselnd nackt auf Kostja oder Waller vorstellte, in ihren Knitterlook-Tracking-Rucksack geschoben, der gar nicht so klein war, wie er auf ihrem riesigen, massiven Rücken wirkte. Jetzt marschierte sie hektisch vor mir den Žižkower Berg hinunter, immer einen oder zwei Schritte voraus und atmete viel zu schwer und schnell. Seit wir in der Italska losgegangen waren, redeten wir kaum. In der Tram hatte sie, als wäre sie noch nie nördlich der Pletschnikkirche gewesen, neugierig lächelnd aus dem Fenster geguckt. Und ich lag im Gedanken immer noch in der Italska, in meinem alten Zimmer, in meinem alten Bett und las in meinem geliebten alten blau-weißen Agnon-Buch die Geschichte von dem jüdischen Hausierer und der männeressenden Schickse, die ihn als einzigen ihrer Liebhaber verschont. Plötzlich, zum Zurück auf den Žižkower Berg, zog Serafina surreal schnell ihr Blackberry aus der Seitentasche des Rucksacks, mit nach hinten verdrehten Arm, als wäre aus Schaumstoff, wow, und begann mit jemandem zu texten. Was spielte es für eine Rolle, wie ihr schrieb? War es Valer, der sie gar nicht vergewaltigt hatte, wie ich inzwischen aus Mamasches Enthüllungsmail wusste? Und ihr nun aus Miami wegen ihres missglückten sexuellen Übergriffs Vorwürfe machte? War es einer ihrer SMS-Sexkunden? Oder war es Mamasche, die fragte, wie viele Dollar sie ihr für wie viele heruntergehungerte Kilos schuldete, respektive umgekehrt? Ich, das böse braun-grauen Hotel Olschanka vor Augen und darum meine übliche Sozialismusdepression in der Magengrube, konnte wiederum nicht aufhören, an die vollgestellten Bücherregale in meinem alten, verbotenen Zimmer zu denken, das mir Big Sister für die Nacht überlassen hatte. Sie selbst war nach einem späten Bosch- und Piroggensuppe mit mir und einer nicht ganz unernsten Diskussion darüber, ob Manitschka auch etwas mit Späbel hatte, wegen einer kleinen Recherche für die bulimische Enkelin nochmal kurz weggegangen und ich hatte danach in meinem Bettchen gelegen und geweint. Ich kannte das alles, was ich im stummen Schimmer meiner blauen Ferda Mravenets Nachttischlampe sah, seit über 40 Jahren. 40 Jahre! War das viel oder wenig? Als der Vater von Avi Blumenschwein starb, fiel mir zwischen zwei Schluchzern ein, stand der fette und damals noch relativ arme Avi an Yom Kippur nach dem Schofarblasen am offenen Betpult seines toten Vaters in der Synagoge in der Hohen Weide und lutschte einen pseudofruchtig riechenden Nimm-zwei-Bonbon. »Gib mir auch einen«, sagte ich. »Nein«, sagte Avi, »die sind von meinem Taten.« »Die waren noch in seinem Fach. Die Tüte ist bestimmt 10 Jahre alt.« »Woher weißt du das?« »In jeder Tüte sind 40 Bonbons. Er hat mir jedes Jahr einen gegeben am Ende von Yom Kippur und einen selbst genommen. Jetzt sind es nur noch 20. Ich habe das nach Iskor nachgezählt. Eine Tüte in 20 Jahren, zwei in 40 Jahren und vorher 3 Jahre KZ. Ohne nimm zwei? Und nun ist er tot und du willst, dass ich dir einen von seinen Bonbons gebe, Karubiner?« »Nope, ich will keinen«, sagte Rabbi Balaban, der gerade vorbeiging auf dem Weg von der Bima aufs Klo, umwölkt vom heftigen Yom Kippur-Mundgeruch. »Ich mache Diät.« 40 Jahre, dachte ich nochmal, während ich mir in der Italska links und rechts eine Miniträne wegwischte. Nein, das war noch kein ganzes Leben, aber mehr als eine Generation. Ich schob mir ein zweites Kissen hinter den Rücken und richtete mich auf. Die meisten der russischen Bücher, vor allem viel Tschechow, in dem 2,20 Meter Regal gegenüber von meinem alten Kinderbett, hatten keinen Umschlag, sie waren grau oder dunkelrot, mit Einbänden aus Plastik wie Schulbücher. Die tschechischen Bücher, Kundera, Polacek, Lustig, Weil, Čapek, wirkten kultivierter. Schöne Schriften, slawisch-plakative Illustrationen, aber die Umschläge waren vergilbt und oft angerissen. Das sah alles so traurig aus. Vielleicht aber auch nicht, und es spann sich wieder mal etwas Wahres in mir, in etwas Unwahres ein. Exakt. Diesmal war es das Bild von Mamascha, wie sie vor unserem Hamburg-Umzug im Auftrag des STB alle diese Bücher in Kisten verstaute und wie sie alle nach der Trennung von Papascha in der Hartungsstraße wieder in Dutzende Kartons packte und, statt sie nach Miami mitzunehmen, lieber in die Italska zurückschickte, wo sie in den goldenen 60ern, jeden Abend ein anderes, neben ihrem hohen, cremefarben goldenen Barock-Ehebett gelegen hatten. Im Schwimmbad in der Olschanka wählten Serafina und ich getrennte Umkleideräume, natürlich. Na, so natürlich war es gar nicht, das wird man gleich sehen. Während ich im krankenhausweißen Vorraum meine Schuhe aufschnürte, so langsam, als hätte ich einen Hexenschuss, dachte ich, es ist das erste Mal seit Monaten, dass ich mich gleich vor anderen Leuten ausziehen muss. Aber zum Glück war niemand da. 12 Uhr mittags, die netten, dummen Tschechen saßen schon beim Essen und Bier. Ich verschwand im hintersten Gang rechts und auch dort ging ich ganz nach hinten. Ich hängte den Mantel im zerkratzten, dunkelbraunen Spind auf, ich stellte die Schuhe rein, knöpfte Hemd und Hose auf und bekam, wie Noah es sehnsüchtig nennen würde, sofort einen doppelten halben. OMG. Artikel Exhibitionismus in der Enzyklopädie Judaica. Wer sich im öffentlichen Raum entblößt und dabei erregt ist, muss froh sein, dass er ihm noch steht, dass er einsam ist und darum so verzweifelt körperliche Nähe sucht, sollte ihn nicht verzweifeln lassen, mit einer Ehefrau ginge es ihm nach 2 bis 3 Jahren ebenso, Punkt. Bist du sicher, Solomonka, dass es hier keine Kameras gibt? Ich schüttelte entsetzt den Kopf, warf die Schranktür zu, ohne sie abzuschließen, und rannte zu den Duschen. Zum Glück war das kalte Wasser in der postsozialistischen Olschanka eiskalt. »Her, Kleiner, her«, rief Serafina mir aus dem Wasser zu, als ich, von meiner Duschtherapie noch leicht frierend, in meiner neongrünen Badehose an den Beckenrand trat. Ohne Brille hatte ich sie nicht erkannt. Meine neue, bernsteinfarbene Marc Jacobs hatte ich im Schrank gelassen und in der alten schwarzen US-Sportbrille mit den ursuppendicken 8-Dioptrie-Plastikgläsern wollte ich mich nicht mehr zeigen. Wer mich darin sah, das wusste ich seit dem ersten Spitzenschrei von Madame Weißarsch in der Elster-Sauna, musste mich automatisch für einen Perversen halten. »Her, her!« Etwas Riesiges, Schwarzes näherte sich mir im wabbernden Blau des Pools. Es streckte mir den gewaltigen Arm entgegen. Ich machte einen Schritt zurück, rutschte fast aus und machte mit ausgebreiteten Armen eine sympathische Harold-Lloyd-Bewegung. »Hier bin ich. Hast du Angst?« schrie das etwas von unten und begann mich mit Wasser vollzuspritzen, als wäre seine Riesenhand eine von den gelben Plastikschaufeln, mit denen ich damals am schönen Schwarzmeerstrand 1969 Bulgarien, Varna, mein erster Auslandsaufenthalt, diesen kleinen Suezkanal begraben hatte, der bis zu den halb geöffneten Beinen einer schlafenden, erstaunlich fetten Bulgarin ging. Aber das war noch nicht alles. Als sie mich, das alte, faltige, in Sonnencreme getränkte Gesicht hochreißend plötzlich entdeckte, fing sie so an zu schreien, dass ich mit meiner hellen Kinderstimme zurückschrie und wie unter Zwang aus meinem Suezkanal Wasser auf ihren dicken, dicken Bauch schaufelte. Ich weiß, das war meine sexuelle Initiation, Dr. Savionoli. Und die hätte ich, der allwissende, übersensible Sohn der eisernen Karubinas, mir natürlich gern etwas weniger traumatisch vorgestellt, sie überbezahlter, hartherziger Antiphilosemit. Darum musste ich auch, als die ersten Spritze aus dem Olschanka-Pool auf meinen Knöcheln landeten, nicht nur an Varna an sich denken, also an den flachen braungelben Sand, an das flache graugraue Meer, an die beiden einzigen Gerichte, die wir in unserem Hotel 2 Wochen lang bekamen, Pile Pechen und Pile Vareno, hohn gebraten und hohn gekocht. Ich dachte vor allem an die Damenumkleidekabinen, in die ich, während Mamascha und Klein Serafina irgendwo unsichtbar ihre Badeanzüge abstreiften, von unten, wo der Strohparavon nicht ganz den Boden berührte, hineinguckte, raffiniert in der Hocke sitzend, und wo ich zu meinem Schrecken die gigantische bulgarische Alte wiedersah, jetzt völlig nackt und sehr behaart. Sie bemerkte mich auch, diesmal sofort, und schon wieder schrie sie, und dann schrie ich, »Habe ich vielleicht seitdem ein Problem mit korpulenten Frauen? Mit allen Frauen?« »Hier, Karotte, hier, Mami ist hier.« Ich machte wieder einen Schritt nach vorn, setzte mich auf den nassen Beckenrand und glitt ins Wasser. Ohne auf das riesige schwarze Etwas neben mir zu achten, stieß ich mich mit den Beinen ab und schwamm Serafina Mami davon. Etwas war gerade ungewöhnlich sublim oder subtil. Das wollte ich nicht. Das ging mir zu tief. Als ich wieder zurück war, 20 Züge auf 25 Metern, noch 1 Million Mal Ave und ich bin tot, hielt Serafina sich am Startblock fest und tat so, als mache sie zum Aufwärmen Klimmzüge. Ich schwamm nicht so dicht an sie heran, krallte mich mit den Fingern in dem geriffelten gelben Plastikbelag der Beckenkante fest und rutschte an einem dünnen Dreckfilm fast wieder ab. Ich dachte sofort an Fußpilz, der zu Handpilz, zu Dudekpilz wurde, und das alles in einer halben Sekunde. Und ich dachte daran, wie ich mit 13, 3 Jahre vor dem ersten Sex, Fungus genitalis bekam und der Dermatologe vom UKE, ein großer Deutscher mit langem grauen Müllfahrergesicht, mich nach der Untersuchung fragte, ob ich häufig wechselnden Geschlechtsverkehr habe. Ich schob erschrocken den linken Fuß ins rechte Bein meiner heruntergelassenen Hose und sagte, »Wie bitte? Ich habe mir vor 2 Monaten das erste Mal meinen Pupsi-Flaum wegrasiert.« Er schlug nach einer grünen, angenehm surrenden Fliege, die auf seinem weißen Schreibtisch saß, und verfehlte sie, als sei er blind, fast um 1/2 Meter. »Dann haben Sie sich diesen Unrat auf einer Toilette geholt, Mignon. Wirklich, ganz schön ekelhaft. Scheiße, wie konnte das sein? In 13 Jahren Schule hatte ich, von Mamasche instruiert, aus hygienischer Übervorsicht alles im Stehen oder Hocken gemacht. Ich setzte mich nur zu Hause, das aber richtig. Ich erinnere hier an die ungezählten Masada-Light-Sessions. Ich zog, vom UKE-Desinfektionsgeruch schwer benommen, das Bein aus der Hose raus, schob es wieder rein und verhedderte mich im Gürtel. Wer hatte mich angesteckt? Bestimmt einer der Gäste, die eine Weile in der Hartungsstraße fast jeden Abend unangemeldet vorbeikamen, hungrig nach Mamas Borscht, Papaschas Antikommunisten-Märchen und Serafinas zweideutigen Blicken und Bemerkungen. War jetzt die halbe Pilzsekunde vorbei? Fast. Denn ich schaffte es, während ich meine Fingerkuppen und Nägel in den Olschanka-Bodenfilm stieß, auch noch zu denken, nein, stopp, in Wahrheit stammte der großartige Ausschlag auf meinen roten Kinderschmuck damals natürlich von Papascha und er hat ihn von seiner depressiven deutschen Zahnärztin gekriegt. Klar, und Mamascha hatte ihn auch und Serafina sowieso und darum am Ende sogar der Rabbi Balaban. Ich sage nur, großer Hamburger Sexskandal. Und dann, tick-tack-tick, dachte ich auch noch, wieso fällt mir bei A immer gleich B bis Z und Aleph bis Gimel ein? Hab ich wie Noah und El Dick auch ADS? An den schwulen, warmen Händedruck des UKE-Dermatologen erinnerte ich mich ebenfalls. Dick, dick, dick. »Du bist gut in Form«, sagte Serafine in der schönsten Tonlage, die sie hatte. »Irgendwo zwischen Altjungfer Alt und hellstem Terrorsopran.« Sie versuchte noch einen Klimmzug, rutschte am Startblock ab und klatschte ins Wasser. »Hilfe, Hilfe!« Sie schlug mit den Händen um sich, ging kurz unter, kam hoch, ging unter, kam direkt neben mir wieder hoch. Die Serafina, die ich kannte, konnte schwimmen. War sie es vielleicht gar nicht? »Schnell, meine Brille!« »Jetzt hilf mir schon, Kleiner, so ein guter Schwimmer, und sieht seiner Schwester dabei zu, wie sie ertrinkt. Halbschwester, na gut.« Das Wasser spritzte aus ihrem Mund, es lief über ihr Kinn auf ihren wuchtigen Hals und die mütterlichen Mame, die sich ultra groß und sehnsüchtig unter dem dünnen, billigen, schwarzen Badeanzug abzeichneten. So viel konnte ich sogar ohne meine erstklassigen Marc Jacobs Gläser sehen. Super Serafina warf noch einmal die Arme in die Luft, keuchte, hechelte, spuckte und dann packte ich sie und zog sie zum Beckenrand. Was ist das Gegenteil von einem doppelten Halben? Das, was ich gerade hatte, und zwar so stark wie noch nie. »Danke. Kannst du nicht mehr schwimmen? Vielleicht habe ich es verlernt, was glaubst du? Letzte Woche hast du gesagt, du gehst jeden Tag in die Olschanka. Ich bin nicht blöd. Also, was macht die Mamascha-Diät? Wie viel, sagtest du, kriegst du von ihr für jedes verlorene Kilo? Wie viel hast du inzwischen verdient?« »Ich hatte einen Rückfall zwischen Weihnachten und Silvester. Was erwartest du? Am besten war der Karpfen mit Knödeln und Dill im Weinkeller in der Tschernin-Villa. $500 für 1000 verlorene Gramm, jetzt erinnere ich mich. Du hast aber zugenommen, stimmt's, und musst dir das Geld zurückzahlen.« »Es gibt Leute, denen das gefällt, Karotte.« Plötzlich hielt Serafina eine blaue, phosphorisierende Nasenklammer und knallrote Silikonohrstöpsel in der Hand. Sie machte die Klammer an ihrer nicht unsympathischen, kürbisförmigen Nase fest, schob die Stöpsel mit einem leichten, genießerischen Seufzer tief in ihre großen Ohren und grinste süß und komplexlos wie früher, als sie noch meine ganze Schwester war. Sie sah wie Trumvirum aus, der außerirdische, einköpfige Dreifüßler aus unserem alten tschechischen Große-Fragezeichen-Buch, oder wie eine von diesen Totenpuppen, die man in Amazonas zwischen die Hütten in den Boden rammt, damit kein böser Prüderiegott die Männer und Frauen mitten im Verkehr auseinanderreißt. »Ich bekomme oft sehr, sehr nette Sachen zu hören. Das letzte Mal zum Beispiel heute Nacht, stell dir vor«, sagte sie kokett. Dann setzte sie sich eine grau getönte Schwimmbrille auf und paddelte davon. Die kinderlose, kindische Serafina und die Männer. Es musste nicht unbedingt die nackt von der Decke hängenden deutschen Riefenstalltypen sein, die interessierten sich ohnehin nicht für sie. Sie war bescheiden, aber nicht wahllos und bekam fast immer, was sie wollte. Die kleine Recherche, wegen der sie gestern kurz weggegangen war, war also gar keine Recherche gewesen? Natürlich nicht. Ich hatte mir das schon gedacht. Nach dem dritten Teller Borscht hatte Serafina Maxima leise gerülpst und gesagt, Kostja Kostos habe ihr, als sie ohne mich auf Kampa über Djeduschkas tragisches Ende und Vovas Verrat geredet hatten, absurd wichtige Unterlagen versprochen, aufregende, nach Staub und Geschichte riechende Dokumente. Sie sei konfus und außer sich, fuhr sie auf ihre in Miami Beach neu erworbene, weinerliche Wechselbergart fort. Sie leckte letzte Piroggenkrümel von ihrer Oberlippe und zupfte durch die Bluse ihren 95 FBH zurecht. Ja, konfus und außer sich, weil Kostja in seinem STB-Archiv unter anderem einen Brief von Chaim Weizmann an ihren Großvater Mel Wechselberg gefunden habe. Die Sache mit den vergessenen Schweizer Nummernkonten, davon hast du bestimmt gehört, ja? Und den wollte er so schnell wie möglich geben. Als ich gefragt hatte, warum das nachts um 12 im geschlossenen Café im Kampermuseum sein müsse, hatte sie gesagt, ein bisschen Konspiration darf bei der bulimischen Enkelin des Meisterspions schon sein, oder nicht? Zum Treffen ging sie dann wegen der schlankeren Optik wie immer in Schwarz. Schwarzer Blazer, am Bauch so weit und großzügig geschnitten, als sei sie ein lebenslustiger, alkoholabhängiger englischer Konsul in Tijuana in den 30ern. Schwarzer, langer, struppiger, tierähnlicher Schal, so lang, dass sie sich darin, sollte sie den Schlüssel vergessen, notfalls einwickeln und im Riga-Park auf einer feuchten Bank übernachten konnte. Und die Hose, zum Platzen eng, glänzend und pantherschwarz, hatte fast einen Marlene-Dietrich-Touch, allerdings in XXL. Nachdem sie präorgasmisch laut die Tür hinter sich zugeschlagen hatte, roch es in der Italska noch lange nach einer Überdosis Libido von Karl Lagerfeld. Es muss eine tolle Nacht auf Kampa gewesen sein. Der Film, den ich jetzt, mich vom Beckenrand abstoßend und langsam auf den Rücken neben Serafina meine Bahn ziehend, sah, trug den Titel »Liebe ist kein Wort«. Er fing in manierierten 70er-Jahre-Kodak-Farben an, grünlich, gelblich, so wie damals alles war. Zuerst sah man im Zeitraffer zwischen zwei Mädchenbeinen schwarze Schamhaare wachsen. Dann stand eine junge Frau, die Serafina mit 18 ähnlich sah, auf den Zehenspitzen im Hof des Helene-Lange-Gymnasiums, HLG, und guckte durch das gesplitterte Betonglas-Oberlicht in die Duschräume der Jungs. Ein Junge, der so aussah wie ich mit 12, kam vorbei und sagte, »Serafina, was machst du da?« »Was machst du hier, du kleines Monster?« sagte das Mädchen. »Solltest du nicht im Unterricht sein? Ihr habt doch heute 7 Stunden Nationalsozialismus, oder nicht?« »Wie, ich auch?« sagte der Junge, der so aussah wie ich mit 12. »Los, hau ab, Soli«, sagte sie. »Aber Serafinchen, ich wollte gerade zu Rabbi Balaban zum Religionsunterricht wegen meiner Bar Mitzwa.« »Vergiss es«, sagte das Mädchen. »Der Rabbi gehört mir. Heute Abend sagst du Papa und Mama, dass du es dir anders überlegt hast. Du sagst, du pfeifst auf Gott. Aus der Tora können Ghetto-Typen wie Avi Blumenschwein oder dein bescheuerter Noah vorlesen, nicht du. Papa wird stolz auf dich sein, hast du verstanden? Und was ist mit meinen Bar Mitzwa-Geschenken? Und was ist damit, dass du noch gar nicht beschnitten bist, du Goy?« Sie machte ein Geräusch wie ein weinendes Baby und der Junge, der tatsächlich am liebsten losgeheult hätte, straffte mannhaft seine Gesichtszüge und humpelte davon. Wieso humpelte er? Hatten seine deutschen Klassenkameraden in der ersten Doppelstunde Nationalsozialismus an ihm Kristallnacht geübt? Oder hatte er wieder vor lauter Lebensangst und Kindheitsdepression Bauchkrämpfe? Natürlich beides. Schnitt und Rückblende. Elegantes Körnige 16mm schwarz-weiß. Das Mädchen, das wie Serafina aussah, mit 15. Sie und ein Rabbiner, der wie Rabbi Balaban aussah, hager, weiblich schön, sich immer wieder die nussbraunen Payas aus dem Gesicht streichend, rückten in der arztpraxishaft leeren Rabbinerwohnung in der Hohen Weide auf einem sehr langen schwarzen Ledersofa zusammen und arbeiteten sich durch die Tora. Das machten sie so. Das Mädchen lag auf dem Sofa, den Kopf auf dem Schoß des Rabbiners. Auf dem Teaktisch vor ihnen lag das Buch der Juden. Beide guckten sich verliebt an. Rabbi: »Welchen Abschnitt wollen wir heute diskutieren, Meidele?« Das Mädchen, das wie Serafina aussah. »Ich dachte an die Stelle, als der Papi von Schmalke und Salke seine beiden Töchter den Schwulis von Sodom anbot, damit die nicht die Engel ficken, auf die sie eigentlich scharf waren.« »Gut, sehr gut. Worum geht es in dieser Parascha?« Das Mädchen, das eine Stimme wie Serafina hatte, mit einem erregten, komischen, grausigen Grummeln. »Um Sex, Rebbe, worum sonst, Rabbi? Und ist das gesund?« Serafina: »Wer anderen körperliche Lust nicht zugesteht, hat sie selbst nicht verdient. Karotte, du Heuchler, du armer, ekliger, einsamer Saunaspanner.« Ich schlug vor Schreck mit dem Kopf gegen den Beckenrand. Die sich im Wasser über mich beugende Serafina zog sich lachend die Stöpsel aus den Ohren und riss die insektengraue Schwimmbrille vom Gesicht. Sie vergaß, die Nasenklemme abzunehmen, darum hatte ihr Terrorsopran während des folgenden Kurzdialogs etwas Trompetiges.
»Willst du wissen, worum es gestern Nacht noch ging, außer um gewisse Dinge, die du mir offenbar nicht gönnst?«
»Ich will überhaupt nichts von gestern Nacht wissen.«
»Das ist ja typisch.«
»Typisch, Gerubina?« »Ja, ja, ich weiß.« Sie beugte sich so weit über mich, dass ich auch ohne Brille die dunkle Falte zwischen ihren Supermame erkannte. »Glaubst du, ich merk's nicht? So behindert sind wir Wechselbergs auch wieder nicht. Seit du weißt, dass wir nur die Hälfte der Gene gemeinsam haben, bist du aufsässig und siehst auf mich herab. Aber hat mein Vater seinem Vater wegen $40,000 den Strick um den Hals gelegt? Nein, hat er nicht. Es war deiner. Das weiß ich natürlich von Kostja. Er hat eine schöne Art zu erzählen. Man vergisst sofort, dass er mitgemacht hat. Aber dann hat Wova der Schreckliche ihn auch noch ausgetrickst. Darum ist er heute so mitteilsam, glaubst du nicht?« Das war eine harte Frage, sehr intelligent. Von wem hatte sie plötzlich diese Beharrlichkeit? »Ich weiß es nicht«, sagte ich genervt. »Aber ich weiß es. Und dass vom großen Verrat bis zu Djeduschkas Hinrichtung nur 2 kalte russische Wochen vergingen. Der Prozess war geheim und dauerte gerade so lange, bis das Teewasser der blauhaarigen alten Richterin kochte, länger nicht.« »Hm? Was noch?« »Na, es war eine Hinrichtung made in USSR. Ihre Raketen knatterten ja auch wie Motorräder und kamen trotzdem ins Ziel. Dein armer Djeduschka ist 2-mal wieder halb ohnmächtig aus der Falltür rausgeklettert. Das Seil um den Hals wie ein Hund. Und dann ging es wieder los und erst beim 3. Mal brach sein kräftiges Butschatsch-Genick. 1-mal mehr und er wäre begnadigt worden. Schade. Und er hatte seine 40.000, die in der Schweiz lagen, selbst abgeholt. Schuldest du nicht Papascha Hagen auch 40.000? Ist das nicht irgend so eine heilige Zahl mit Tikkun Olam-Garantie für die nächste Generation?« Lass mich in Ruhe mit deiner Pseudokabbala, mir ist kalt. Ja, mir war wirklich kalt, kälter als vorhin. Ich wollte noch ein, zwei Mal hin und her schwimmen, dann schnell raus und mich stundenlang unter die heiße Dusche stellen. Aber jetzt wurde ich sie, die KZ-Aufseherin meiner Kindheit, einfach nicht los. Wo war der Schreckliche, war schrecklich, ja, aber dass er an Dedushkas Tod schuld war, glaubte ich nicht. Das war die Kostja-Version. Plötzlich war es aber auch die Serafina-Version, natürlich nur, damit sie mich konfus machen konnte. Ihr war schon immer jedes Mittel recht, um mich zu deprimieren, zu manipulieren. In anderen Worten, um mit mir so umzuspringen, wie Vovo und Mamasche es mit ihr getan hatten, an jenem neblig-sonnigen Lügenmorgen im Juni 1961 in Prag-Rosinje. Hab ich dir schon erzählt, mit Sexklatsch lenkte man die blutige Serafina immer am schnellsten ab. Was ich an Weihnachten gemacht habe, dem Fest der christlichen Hebe und Liebe? Während du dich einsam und allein im Hotel Imperial oder wo auch immer mit Schnitzel, Kartoffelsalat und Rosinenstollen vollgefressen hast, war ich bei der Familie meiner slowakischen Stammnutte auf dem Dorf in Kabati. Oh Gott, war das anstrengend. Zum Schluss sah ich aus wie Großonkel Pupik, kurz bevor er aus dem Ghetto von Helm von den Russen befreit wurde. Solche Witze kannst du in deutschen Talkshows machen. Mich beeindruckst du nicht, du kleine traurige deutsche Woody Allen-Kopie. Ah, du bist neidisch, das war ja klar. Ja, ja, ja. Und von deinen Bettsachen will ich auch nichts mehr hören. Aber ich von deinen, oder was? Du musst, Karotte. Ich flog, wenn ich schon nicht weiterschwimmen durfte, in Gedanken davon. Ich überlegte, ob ich genauso bösartig sein konnte wie Vova und Serafina. Ich schwärmte vom Leben eines traurigen, freien Einzelgängers, der mit der Familie nur telefonierte, wenn einer seiner verhassten Angehörigen krank war, verstarb oder ihm geliehenes Geld zurückzahlen wollte. Ich stellte mir vor, wie ich für 3 Tage Überleben in Treblinka meine Geliebte an ein Kapo verlieh. Ich fragte mich, ob ich Isaac Babels verschwundenes Romanmanuskript als mein eigenes herausgeben würde, wenn ich es fände. Und dann flog ich noch weiter bis in Julchas Bett. Meine Zunge bohrte sich in Kabati Neustadt, in einem feuchten Plattenbau tief in ihr bitteres Ohr, und sie wand sich unter mir, als liebte ich sie wie sie mich. Hier zitterte ich regelrecht vor Kälte. Oder war es die Angst vor Julce und ihrer von innen abgesperrten Wohnungstür? »Wieso muss ich?« sagte ich zu Serafina. »So defensiv hatte ich zuletzt mit 12 geklungen. Mein kleiner innerlicher Fluchtversuch war zu Ende.« »Weil du bis jetzt immer gemacht hast, was ich wollte, Karotte«, sagte Serafina so herrisch und ungebrochen wie mit 18. »Serafinchen?« »Ja, mein Liebling. Ich möchte schon lange was von dir wissen. Ob ich dich in Miami vermisst habe? Ob Walle so klug ist wie Vova? Ob ich dir glaube, dass du in der Sauna nicht an dir herumgespielt hast?« »Ja, auch.« Ich schob, ein weiterer Fluchtversuch, von hinten die Hand in Julches tief sitzende knappe Jeans. Auf ihrem kleinen, aber nicht zu kleinen Roma-Hintern war Gänsehaut. Ja, ich hatte Angst. »Warum sagst du immer Karotte zu mir?« »Ich bin 5 Jahre älter als du. Was ist, Alzheimer?« »Ja und?« »Ich bin deine zweite Mami. Ich hab dir Essen gemacht, wenn Migräne-Mamascha tagelang tot war. Ich hab dir vor dem Einschlafen bescheuerte Märchen ohne Happy End erzählt. Ich hab dich gewickelt. Gott, war das süß, wenn dein kleiner, unbeschnittener Schmock ganz steif wurde. Er war dann so lang und dünn wie eine Karotte.« Der Ausflug nach Kabati hatte nur eine halbe Nacht gedauert. Nichts, was ich weiterempfehlen würde. Mein dummes, verwirrtes Zigeunermädchen hatte gedacht, sie könne mein Liebesgeflüster aus den letzten beiden Jahren wörtlich nehmen. Als sie dann am Weihnachtsabend 2005 an der Tür meines Zimmers im Hotel Udvo Kocek klopfte, tussihaft schön in einer engen, ausgebleichten Hüftjeans, einer weißen Lederjacke mit goldenen Nonsensstickereien und einem von diesen universalen Lederkorsetts darunter, sagte ich leise, gepresst, hitzig, »Warte in der Lobby und komm in 5 Minuten wieder zurück.« Ihr spitzer roter Mund zuckte, die Augen ganz anders schwarz als Fazos schwarze Gewänder gingen auf und zu, als schickte sie mir Morsezeichen. 3-mal lang, 1-mal kurz, 1-mal lang und so weiter. Das hieß, ich freue mich auf dich, ich bin die einzige Nutte von Prag, die ihren Kunden liebt, ich mach's jetzt auch griechisch. »Ich hab noch Besuch«, hatte ich zurückgeflüstert. Wieder dieses verwirrende Geklimper. »Von meiner impertinenten Schwester. Aber die bin ich bald los. Klimper, Klimper, was heißt impertinent? Magst du mich noch? Also gut, ich warte unten.« Kaum war Serafina aus dem Zimmer, rannte ich zu Fuß die 4 Stockwerke in die Lobby runter. Aber Julce war weg. Ich rannte wieder hoch. Sie saß wie ein Kind, das Bier holen sollte und unterwegs den halben Krug verschüttet hat, vor meiner Tür und heulte. Ich dachte, sagte sie, du versetzt mich. Warum sollte ich? Ich bekam, sei der Elster-Sache total untrainiert, von dem Gerenne keine Luft mehr. Weil ich dir meine Gefühle gezeigt habe. Ich zeig dir gleich meine, wenn du willst. Ich atmete immer noch schwer. Und danach singst du mir etwas auf Romanes vor. In Ordnung? Sie schüttelte stumm den Kopf. Sie war ohnehin sehr jung, aber jetzt war sie, wenn man sich ihre sexy Arbeitskleidung wegdachte und nur auf die kauernde Kinderhaltung konzentrierte, auch für einen passionierten Saunalover wie mich eine zu verbotene Frucht. Heute ist Weihnachten, sagte sie, und ich muss arbeiten. Und noch mehr Tränen. Ich bekam Mitleid. Ein Goy, der Weihnachten feiern muss, tut mir leid, weil er weiß, dass es daheim bloß Streit und implodierende goische Gefühle geben wird. Ein Goy, der Weihnachten nicht feiern darf, ist noch schlechter dran. Denn nur wenn er sich mit seinen Nächsten raufen kann, fühlt er sein und ihr kaltes Herz schlagen. Ich kannte keinen einzigen von unseren Feiertagen, an denen wir miteinander Stress hatten. Weil wir Juden sowieso immer Stress hatten? Es gab aber auch bei uns Kontraste, die schmerzten. Ich denke hier zum Beispiel an Tisch Baff 5763, als Noah und Merav das allerletzte Mal Autostopp spielten, weil Noah die ersten Seiten von Fick meine Frau Goldmann im Puff in der Frischmannstraße liegen ließ und darum nur an das verlorene Manuskript dachte und noch schlechter performte als sonst. Und was war mit Pessach 5757 bei den Folanis? Als Noah vor Wut in die bunte bucharische Familienhagadah biss, weil Schleumel ihm verboten hatte, sich an einer ugandischen Bambusschraubenmanufaktur zu beteiligen? Eine Ausnahme, sagt Rabbi Schmock von Potzlow, ist für jeden Beweis gut, den man braucht. Oder umgekehrt, je nachdem. Komm, Jutsche, wir gehen erst mal rein. Nein, sagte sie, ich will nach Hause, sie warten auf mich. Warum kommst du nicht mit? Du musst auch nicht zahlen, bist du ganz allein an Weihnachten? Armer kleiner Jude. Und so kam es, dass ich an diesem Abend in Kabati landete. Wir fuhren, das ist wichtig, im Taxi hin, für postrevolutionäre 2000 Kronen. Das war natürlich viel zu teuer und unbequem. Durchgesessener, verrauchter Lader ohne Federung und Klimaanlage und mit zu wenig Luft in mindestens einem Reifen. Und brachte mich dazu, alte Dinge im neuen Licht zu betrachten. Denn Prag war am Weihnachtsabend um 21:30 so bedrückend wie Hamburg, den ganzen Winter lang, von Oktober bis April, 24 Stunden am Tag. Ich guckte, Julchas Kopf so schwer auf meiner Schulter wie ein Milchkübel auf Tevies Rücken, durchs grün-gelb-schwarze Taxifenster in die Nacht und wunderte mich, warum es mich wie so oft extrem unangenehm fröstelte. Alle Fenster waren geschlossen, im Wagen zog es nicht, draußen waren 10 Grad plus, praktisch Frühling, aber ich zitterte. Woran dachte ich? Mal wieder an die Cherubinas natürlich. Daran, dass sie, damals noch zu viert, im Frühjahr 1970 eine Stadt gegen eine andere Stadt eingetauscht hatten. Schatten gegen Schatten, fremde Gewohnheiten gegen noch fremdere und leider war auch Wover der Schreckliche mitgekommen. Plötzlich stieg in mir der Verdacht auf, dass es keinen Sinn hatte, das eigene rätselhafte metaphysische Aua auf äußere Umstände zu schieben. Ich hörte testweise auf, mich über die unerklärbare Kälte in mir zu wundern und betrachtete interessantere Zusammenhänge. Das Nationalmuseum, schwarz, idiotisch groß, wie leer geräumt, sah von hinten wie das HLG bei Nacht aus. Die Winochradske hatte kurz vor der Stadtautobahn den tristen Appeal der peripheriehaft breiten, ewig dämmerigen Grindelallee mit ihren flachen Nachkriegshäusern. Und die Nusslebrücke war jetzt die Kennedybrücke. Links die Außenalster, rechts die Binnenalster. Und dazwischen ich, immer und ewig Wovers geprügelter Welpe, der sich fragte, warum die Hündin ihn nie gegen die Bisse und Kratzer des Rüden verteidigte. Noch auf der Nusslebrücke schlief ich ein. Ich hatte genug gesehen und begriffen. Außerdem bekam ich Angst, ich kannte Jutsche doch gar nicht. Würden ihre Roma-Brüder mich töten? Würde ihre Sinti-Mutter Rattengift ins Weihnachtsgebäck tun? Das eisige Hamburg war auf einmal Swedenborgs Paradies voller fröhlicher, vertrauter Engel. Als ich aufwachte, hielten wir vor einem fünfstöckigen Plattenbau an einem von ein paar alten Ostblockstraßenlaternen orangerot angestrahlten Kiesweg. Im nächtlichen Landhimmel darüber sammelten sich die Seufzer von Bauernkindern, die schon mit 7 Jahren arbeiten mussten, und die tolle, nasse Landluft roch wie die Hamburger Luft am Tag von Schleumels Beerdigung. Ich dachte, gut, das war's, die Saunasache war nichts gegen die Kabatti-Sache, die jetzt auf mich zukam. Aber vielleicht würde mein sinnloser Tod einen Sinn haben. Wenn morgen mit Klausis Hilfe herauskäme, dass gegen mich eine Anzeige wegen sexueller Belästigung lief, wären sogar meine größten Feinde zum Schweigen verdammt. Statt sich in ihren langweiligen Zeitungen über den Zusammenhang zwischen meiner pornografischen Schreibe und meinem üblen judäosexuellen Elsterauftritt auszulassen, müssten die armen Philosemiten Nachrufe auf mich schreiben und retrospektiv froh sein, dass es mich imperfekt irrealis gub. Auch eine Art, die Wahrheit zu verkaufen. Ich ging hinter Julce die drei flachen, auch mit Kies bestreuten Stufen zum Haus hoch und ich dachte, so war es, als wir damals freiwillig in die Züge nach Polen stiegen. »Komm rein«, sagte Julce leise und schloss die dünne braune Sperrholztür im Erdgeschoss auf. Sie war, wie ging das, jetzt eine Frau, meine Frau. Sogar ihr kleiner, aber nicht so kleiner Arsch in der engen Jeans strahlte weibliche Strenge, Fürsorge und baldige Fettsucht aus. Sie machte im kalten Flur das Licht an, gab mir Hausschuhe und hängte meinen neuen kurzen engen Dior-Mantel auf einem Bügel auf. Pass mit dem hübschen, kuscheligen Teddyfellkragen auf, dachte ich, er darf nicht knicken. Die Wohnung, ihre Wohnung, war fast leer. Keine Mutter, keine Brüder, keine ungewaschene, schielende Zigeunersippe mit einer seltenen Augenkrankheit, jeder eine verstaubte Weinflasche an den nassen, zu roten Lippen. Hier eine Matratze, dort ein angerosteter, runder Stahlrohrtisch und zwei Stühle, da, neben dem schiefen Weihnachtsbaum, eine 50er-Jahre-Blütenlampe mit durchlöchertem, hautfarbenem Schirm und einer 25-Watt-Glühbirne, mehr nicht. Die Ermordung von Solika Rubina war eine Geiselnahme. »Setz dich bitte«, sagte Julce. »Wo ist deine Familie?«, sagte ich. »Du bist meine Familie«, sagte sie. »Oder willst du es nicht sein?« Ich hatte schon immer angenommen, ein echter Mann müsse Angst davor haben, für immer zwischen den Beinen einer Frau zu verschwinden. Genauso fühlte ich mich jetzt. Statt Todesangst hatte ich Bindungsangst, auch kein Vergnügen. Vor allem, wenn die Frau, die einen gefangen nimmt, eine irre 20-jährige Nutte ist. Julce brachte Kuttelsuppe, Sauerbraten mit Knödeln, süßen Karottensalat, Pudding und Kekse. Das Essen war so konfus wie sie. Die Speisen lagen auf den Tellern, als hätte sie sie aus 3 Metern Entfernung draufgeworfen. Das Fleisch schmeckte nach Fisch, der Nachtisch war salzig. Dann gab es Geschenke. Ich bekam ein gerahmtes Karlsbrücken-Plakat. Sich selbst überraschte sie mit einem 1/4-Spitzen-BH von Agent Provocateur und dankte mir mit einem Griff in meine Hose dafür. Dann ging es auf die Matratze. Das dachte ich, nehme ich noch mit und schob meine Zunge in Julces bitteres Ohr. Während sich Julce unter mir wand, fiel mir ein, dass heute, am 24. Dezember, wie jedes Jahr seit 76 Jahren, Mamasches Geburtstag war. »Mama, Mama«, wieder assoziierte ich mich wild durch Hirn und Raum. »Warum bist du weggelaufen? Und warum zu Walle, der Null? Wo war der Schreckliche, ist mein Papa? Außer mir darf nur er zu dir unter die Decke.« Als Julce endlich schlief, beide Hände unter dem seitlich liegenden Kopf wie eine gottverdammte Madonna, beschloss ich, Mamascha gleich vom Hotel aus, von diesem alten, grauen, abgegriffenen, pfeifenden PC in der Lobby, eine Mail zu schreiben. Erster Satz: »Glückwunsch, Mami, ich hasse dich.« Und weiter: »Ich hasse deine Patiencen, deine gezuckerten Erdbeeren und deine klugen Ratschläge, die du für andere hast, aber selbst nie befolgen würdest, du dickköpfige, narzisstische Steinbock-Lady. Du hast damals, Serafina, den Vater gestohlen, weil du ein bequemeres Leben haben wolltest. Und darum verliere ich jetzt dich, meine Mutter.« »Macht man sowas?« »Aber so warst du immer. Zuckersüß und egoistisch. Und wie konntest du mich als halbes Baby ein Jahr lang allein in Moskau bei Djeduschka lassen? Hast du dich das einmal gefragt? Darum bin ich so verrückt und überempfindlich und dauergeil, das habe ich neulich erst begriffen, als ich Verstopfung und Durchfall gleichzeitig hatte.« »Ja, joking. Du wirst alles wie immer abstreiten, das weiß ich, aber damit beeindruckst du mich nicht mehr. Ich hasse dich so, Mami, dass ich manchmal glaube, dass ich dich nie lieb hatte.« Ich entwarf schnell noch den Rest der Mail im Kopf, dann zog ich mein Bein unter Julces Bein weg, nahm mit einem Griff meine Kleider vom Stuhl und rannte raus. Die Wohnungstür war zwar abgeschlossen, aber meine Entführerin, typisches Julce-Chaos, hatte den Schlüssel stecken lassen. Und ich hatte gleich wieder Glück. Das Taxi stand immer noch vor der Tür. Der Fahrer, ein blonder, kräftiger Mitfünfziger mit rauen STB-Manieren, sagte, zurück in die Stadt koste es das Doppelte in Euros. Ich schüttelte ihm die Hand. Dann gehe ich lieber zu Fuß. Das war ein Witz, Genosse. Los, fahren wir. Und wie ging es in der Olschanka weiter? Du warst ja gar nicht an Mamaschas Geburtstag in Miami, Zwiebel, sagte ich nach einer längeren Schweigepause zu Serafina, die seit 10 Minuten ihren Pfefferminztee umrührte, wahrscheinlich weil sie dachte, dass fürs Abnehmen jede Art von Bewegung gut sei. Wir saßen angezogen und müde oben in der Schwimmbadcafeteria. Warum nicht? Soli, was ist? Willst du mal wieder eine Frage mit einer Frage beantworten? Ja. Ich möchte wirklich etwas wissen. Ob ich es schaffe, die ungeschriebene bulimische Enkel in meinem Verlag anzudrehen? Ob es mir was ausmacht, dass ich immer wieder einer neuen Frau mein Leben erzählen muss, von vorn bis hinten wie in einem Tschechow-Roman? Ja, das auch. Sie rührte wieder um, langsam und zart mit dem Löffel, dieselbe süßliche russische Schlittenglöckchen-Melodie klappernd, wie einst Derduschko, obwohl er doch gar nicht ihr Großvater war. Sie trank einen winzigen Schluck und schüttelte sich mit einem Wohlgefallen, das, wie ich fand, zu sexuell war. »Warum«, sagte sie an und abwesend zugleich, »sagst du Zwiebel zu mir?« »Das willst du nicht wissen.« Ich sträubte mich, jedenfalls tat ich so, indem ich nach unten sah und wie Wowa in seinen lamoyanten Eulmomenten die Stirn runzelte. Dann sagte ich langsam, weil ich dich einmal, das ist lange her, das weißt du doch, in Hamburg durch Schlüsselloch im Bad nackt gesehen habe. Bauch, Bein, Po, Schicht für Schicht. Ach, Blödsinn. Du bringst mich oft zum Heulen, Zwiebel, verstehst du? Darum. Aber ich hab's dir nie gezeigt. Hallo, hörst du mir zu? Wie merkt man überhaupt, dass du zuhörst? Sie nickte mit dem Kopf, als würde sie ihn schütteln. Ihr gut genährtes Gesicht schimmerte rot und rosa wie ein davonschwimmender Koi-Karpfen. Dann nickte sie nochmal und jetzt sah sie mich kurz wie ein Mensch an. Das ist Jiddisch und bedeutet Homo sapiens, aber mit Herz. Ich guckte trotzdem weg. »Ich bring dich zum Heulen«, sagte sie. »Wie? Sag doch.« »Ich habe gerade gesagt, dass ich es dir nie gezeigt habe. Und jetzt willst du, dass ich mit dir darüber rede? Merkst du was?« »Warum schneidest du mir nicht gleich in den Arm, hältst ein Glas unter das heraussprudelnde Blut und trinkst es?« »Natürlich, so warst du schon immer ein pathetischer Russe wie dein Vater.« »Und wie ist deiner so, wenn er sie gerade an dich heranmacht, angeblich?« Plötzlich war die ständig davontreibende Serafina, ja, Noah und Geri, auch sie kann ihre Tagträume anhalten, wenn es ernst wird, mit all ihren 5 Sinnen da. Angeblich, wieso angeblich? Muss die Vergewaltigte zum Richter rennen, solange der Vergewaltiger in ihr steckt, damit man ihr glaubt? Ich habe keine Lust, darüber zu reden. Was soll das? Vorhin klang das anders. Ich spürte, dass der Augenblick näher kam, ihr von Mamas Endlos-Mail zu erzählen. Ich fühlte das Fieber des Jägers auf dem Hochstand. 6, 7 Uhr früh, es wird hell und der große braune Hirsch steht zwischen den Bäumen und schaut neugierig in seinen Gewehrlauf. Du hast sogar Andeutungen gemacht. Serafina hob die Untertasse zum Mund und schlürfte laut die Reste des übergeschwappten Tees aus. Auch das eine alte Derduschke-Methode. Scheiße, Karotte, wer bringt hier wen zum Heulen? Merkst du was? Merkst du was? Ich habe doch immer, immer die sich hin und her schiebenden tektonischen Platten unter mir gespürt. Das für die Blöden unter uns war Bild 1, Bild 2. Und wann immer Wowa der Grausame etwas gesagt oder gemacht hat, kam es mir so vor, als wären wir unter Wasser, so weit weg, jedes Wort verzerrt und undeutlich. Und ja, das ist jetzt kein Bild, sondern die absolute Realität, als Valia, mein richtiger Vater, nach 3 Wochen Miami die Decke vom Rattansofa auf unserer Veranda runterzog und mit seiner leisen, süßen, rauen Fred-Feuerstein-Stimme wisperte, »Komm, wir verstecken uns darunter und holen die Spiele nach, die wir früher nicht spielen durften«, habe ich ihm vertraut. »Natürlich«, habe ich freudig gesagt. Arme Serafina, so war das, wenn man log und nur fast Schriftstellerin war. Man erzählte Geschichten in immer neuen Varianten, die sich nie deckten, wie Noah und Geri. Darum übersprang ich lieber das Thema, das sie jetzt mit mir diskutieren wollte. Wowas Unterwasserschläge taten dir darum weniger weh als mir, meinst du? Was für Schläge, sagte sie ernsthaft überrascht. 2, 3-mal die Woche, auf den Kopf, auf den Rücken, beim Essen, quer durch den langen Hartungsstraßenflur bis in dein Zimmer. Und später hat er dir Tee gemacht und hat sich bei dir entschuldigt, als wärst du seine Geliebte. Ah, ein oder zweimal in all den Jahren, nicht öfter. Du hast eine Fantasie wie ein manischer Pathologiker. Du denkst dir Dinge aus, auf die andere Leute nicht im Entferntesten kommen. Bist du vielleicht verrückt, Solomon Benvova? Wir saßen immer noch in der weißgrellen, kahlen, ursozialistischen Olschanke-Cafeteria, wo wir auf unser Taxi warteten. Hier gab es Brötchen mit Mayonnaise, Kunstlachs und winzigen Salzgurkenscheiben, nur zwei oder drei Kaugummisorten, zusammengefallene Windbeutel, graue Resopaltische und Stühle, eine stehengebliebene Uhr über der Tür und auf der Tür ein welliges Bratislava-Poster. Und hinter der Kasse stand eine hagere Frau, deren weiten, sputzigen Kittel und Kesses Häubchen ich zuletzt bei der Krankenschwester gesehen hatte, die mir als Vierjährigem im Bulowka-Krankenhaus Blut abnehmen sollte und so lange die Vene verfällte, bis sie den anderen Arm nehmen musste. Und auch dann noch erduldete ich stumm und unhypochondrisch. Kein Wunder, als Minisoli wurde ich von Wovers-Schlägen verschont, viele ihrer schmerzhaften Versuche. Dies war eine meiner ersten Erinnerungen. Hören Sie gut zu, Savionoli, und eine der Heldengeschichten, die in der Cherubiner-Familie immer wieder erzählt wurden. Die anderen, noch früheren Erinnerungen, die sich jetzt ins Bild drängten, waren: erste, Winter 1966-67, Moskau, ich und Djeduschka Cherubiner im Schnee. Zweite, Djeduschka und ich im Frühjahr 1967 am Ostberliner Flughafen beim Umsteigen von der Aeroflot in die CSA-Maschine auf dem Weg von Moskau zurück nach Prag. Und dritte, ich am selben Tag abends in meinem Zimmer in der Italska. Ich spiele auf dem Boden mit diesen bemalten Holzwürfeln, die richtig zusammengelegt ein Bild ergeben. Ich drehe sie herum, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es gibt bestimmt flinkere kleine Brüder auf der Welt als mich, aber keine, die so systematisch vorgehen. Und die neunjährige kleine Serafina, die neben mir hockt, hält es nach ein, zwei Minuten nicht aus und schreit mich auf Tschechisch an. Aber ich verstehe kein Wort, denn ich war ein Jahr allein in Moskau bei Djeduschka Cherubiner und kann nur noch Russisch. Und dass mich, das muss ich jetzt auch noch sagen, diese 12 Monate mehr schmerzten als die verfehlten Nadelstiche in der Bulowka, haben alle Cherubiners immer beharrlich geleugnet. Auch Mamascha, die Superverdrängerin, meine verloren gegangene Mutter, in ihrer langen, sehr langen Blut- und Schweißmail, die sie mir nach meiner giftigen Prager Geburtstagsgratulation aus Miami schickte. Wer so viele Worte macht, dachte ich, als ich sie las, hat nie die ganze Wahrheit auf seiner Seite. Und manchmal auch nicht die halbe. Ich hatte Serafina von Mamas Mail zuerst nichts gesagt, weil nichts sein durfte, was nicht sein konnte. Da war ich, der perverse Freigeist, ganz konventionell. Und ich konnte sowieso kaum glauben, was sie mir über Serafina schrieb. So viel sadistischen Spaß konnte ich nicht einmal als ihr sadistischer Halbbruder wollen. Ich habe diese absolut historische und hysterische, weil schon fast novellenhafte, Mail natürlich nicht gelöscht. Und damit ich sie nicht so oft lese, musste ich sie in den Steuer-2002-Ordner schieben. Dort ist sie sehr gut versteckt, aber trotzdem kann ich sie jederzeit öffnen, so wie jetzt. »Mein lieber, sehr geliebter Junge«, fing Mamascha so ausholend an, wie man es auch als älterer Mensch nur in Briefen macht, die man höchstens 3 oder 4 Mal im Leben schreibt. »Danke, dass du an mich an diesem wichtigen Tag gedacht hast. Danke für deine sarkastischen Geburtstagswünsche. Ich weiß, das ist deine Art von Humor. Auch als deine Mutter musste ich mich daran gewöhnen, dass du oft das Gegenteil von dem sagst, was du meinst. Deine Nerven. Aber nach 42 Jahren habe ich gelernt, deine Witze zu verstehen und mit dir über sie zu lachen. Außerdem, bin ich wirklich so anders als du? Wir überempfindlichen Leute können härter sein als der Stein, der uns trifft, wenn ihn andere werfen. Denk nur an unsere schwache Konstitution und wie viel wir trotzdem auf Dauer aushalten. Falls es dich interessiert, ich habe zurzeit kaum Migräne. Wie schön! So gut ging es mir das letzte Mal mit 20 in Moskau, vor Prag und Hamburg, bevor ich deinen Vater traf, nicht den von Serafinchen. Ist es dir eigentlich peinlich, wenn ich das erwähne? Ein Künstler wie du muss sowas aushalten, finde ich. Findest du nicht auch? Und wie ist es bei dir? Was machen die stereostatischen und anderen Werte? Regst du dich immer noch über alles und jeden auf und vergisst, dass es an deiner gemeinen Schilddrüse und ein paar Hormonen zu viel liegen könnte? Hier in den Staaten, das wollte ich dir schon lange schreiben, gibt es eine neue Methode, die Schilddrüse für immer loszuwerden. Du trinkst einen Liter radioaktive Limonade, kommst für ein paar Tage in Quarantäne in einen riesigen Metallschrank und danach hast du nie mehr mit jemandem Streit. Ich würde es, wenn ich du wäre, trotzdem nicht machen. Was wissen wir heute über die Spätfolgen? Du könntest dich gleich neben einen iranischen Atombombentest stellen. Und überleg mal, wie wären deine Bücher ohne deine böse gemeine Hormonschleuder geworden? Stell dir vor, Post aus dem Holocaust in Lieb. Oder ihr wollt nur unsere goldenen Eier, den Ausgleich predigend. Das war jetzt typischer Soli-Humor, richtig? Hier in Miami ist es nicht so schön, wie du glaubst, aber es geht mir trotzdem besser als vorher. Ich bin viel zu Hause und schreibe jetzt auch ein bisschen. Es ist aber alles natürlich noch nicht so perfekt wie bei dir oder deinem Vater oder deiner Schwester. Ich bin meistens allein, wie oft in meinem Leben, vor allem seit deine Schwester so überstürzt nach Prag gefahren ist. Ihr Vater ist den ganzen Tag in dem wunderbaren Holocaust Memorial Park mit den riesigen, eindrucksvollen Skulpturen, Gärten und Tempeln, wo er seit seiner Pensionierung als Freiwilliger am berühmten Payoff-Schalter steht und Besuchern die Namen ihrer vermissten und getöteten Verwandten verkauft. Sie können sie für $36 in die Memorial Wall im Garden of Contemplation eingravieren lassen. Schön, nicht? Er ist ein sehr lieber Mann, wahrscheinlich zu lieb. Darum sagt er ihnen immer, sie sollen es sich gut überlegen und sich schnell entscheiden. Nächstes Jahr würden die Preise erhöht werden. Dann steckt er ihnen noch ein paar von den Memory-Kerzen und Recognition-Cards umsonst zu. Ja, er ist wirklich ein selbstloser Mensch, nicht so wie gewisse andere Leute. Sonst hätte er sich damals in Moskau nicht damit abgefunden, dass ich mit deiner Schwester nach Prag zu deinem Vater umziehe und er sie nie mehr wiedersehen darf. Nicht einmal meine Adresse wollte er damals haben. Ein Heiliger! Es war trotzdem, um gleich auf eine von deinen bösen Fragen einzugehen, das Beste für sie, glaube mir. Stell dir vor, sie hätte gewusst, dass dein Vater nicht ihr Vater ist und das bei seinem aufbrausenden Wesen. Er schreit ja immer gleich los und spätestens in der Pubertät hätte sie angefangen, ihn abzulehnen und zu sagen, sie wolle zurück zu ihrem richtigen Vater. Ja, genau, Mami, das hat sie kurz vor ihrer Abreise nach Prag zu mir gemeint. Genau das hätte ich gemacht. Und weißt du, was ich darauf erwidert habe? Was beschwerst du dich, habe ich zu ihr gesagt. Jetzt hast du deinen richtigen Papa wieder, dem gemeinen Denunzianten Kostja Kostus sei Dank. Und im eisgrauen Russland von Brezhnev musstest du auch nicht aufwachsen. Man muss eben immer das Gute im Schlechten sehen, nicht umgekehrt, Kinder. Serafinchen ist mehr nach mir geraten als du, Soli. Zum Glück, das weißt du, und sie hat schnell eingesehen, dass ich recht habe. Sie hat mir darum sogar noch vor ihrem Abflug ein teures Geschenk gemacht. Für meine Parfumflaschensammlung. Einen alten Guerlain 200 Zentiliter Flakon im Karton, ungeöffnet, mit einer Quittung von Barneys New York vom 23. April 1936. Damals waren es $8,95, heute muss das kleine Fläschchen ein Vermögen gekostet haben. Unser Serafinchen hatte aber auch wirklich was zu bereuen. Hat sie dir erzählt, was passiert ist? Habt ihr euch überhaupt schon gesehen? Es war schrecklich. Ich kann verstehen, dass sie überglücklich ist, ihren richtigen Papa wieder zu haben. Aber muss sie deshalb, wenn ich morgens mit den Damen von Wizzo bei meiner Strandgymnastik am South Beach bin, nackt zu ihm ins Bett kriechen? Ihr Papa ist so ein lieber Mensch. Als ich reinkam, hat er gerade verzweifelt versucht, sie wegzuschieben und sie haben mich zuerst gar nicht bemerkt. So sehr waren sie ineinander verschlungen. Er war nicht böse auf sie, er hat immer nur gesagt, sie solle es sein lassen, er habe sie auch sehr, sehr lieb, er habe sie immer lieb gehabt, auch als er nicht ihr Papi sein konnte und ob sie denn sein kleines Baby sei. Und als ich anfing laut zu weinen, zu schreien und gegen das Bett zu treten, hat er sich nicht erschrocken und hat mich gleich mit ein paar sehr schönen Worten getröstet. Kannst du dir vorstellen, was dein Vater an seiner Stelle gemacht hätte? Sein Wutanfall wäre nicht unter 90 Dezibel geblieben und irgendjemand hätte danach einen Eisbeutel gebraucht. Ich rüttelte also am Bett, sie lag auf ihm und weil es immer noch sehr jugendliches, hübsches Komsomolzen-Gesicht war, ganz rot vor Anstrengung. Er drückte und presste, aber er wurde sie nicht los. Sie ist ja auch sehr schwer, unsere Serafina. Seltsam, ich kann mich noch genau an das Licht im Schlafzimmer erinnern. Es war rötlich, aber auch grün. Gar nicht unangenehm. Dafür rochen beide auf eine Art, die ich hier lieber nicht beschreiben möchte. Sie hielt wie eine Ringerin seine schwachen, dünnen Ärmchen fest, und am Ende hat er sich nicht selbst befreit, sie hat ihn einfach losgelassen. Sie sprang mit einem seligen, fast frechen Grinsen auf und wickelte sich in die karierte Verandadecke ein, ihre Lieblingsdecke von Missoni. Sowas Übertriebenes können wir uns jetzt von Mails Agentengeld leisten. Aber sie hat sich auch sehr geschämt, das habe ich genau gesehen. Und wie sie sich geschämt hat. Vor allem wegen ihrer Figur, denke ich, so nackt wie sie war. Sie hat in Miami noch mehr zugenommen. Zum Schluss sah sie wie eine richtige Amerikanerin aus. Das alles war am 6. Dezember, am Nikolaustag. Wir waren noch abends zu einer Party bei unseren kubanischen Nachbarn eingeladen. Und jetzt weißt du, mein kluger Sohn, warum sie eine Woche später nach Prag geflogen ist. Weil sie sich so geschämt hat. Nachdem ich 2 Adumbran und noch eine halbe Tavor von Vale genommen hatte, schlief ich mich ein bisschen aus und beruhigte mich. Und danach hat sie mir natürlich nur leid getan. Solche Dinge macht man bloß, wenn man sehr verzweifelt ist, dachte ich, und ich wurde sehr böse auf deinen Vater. Dieser verrückte Vatertausch war damals seine Idee gewesen, nicht meine. Er wollte Weiler mit diesem Trick für immer loswerden. Als ob ich das nicht gewusst hätte. Nun, sie wird schon damit fertig werden, ganz bestimmt. Sie ist ja inzwischen kein kleines, wehrloses Mädchen mehr. Hoffentlich. Ich glaube, mein lieber Sohn, in Wahrheit quälen deine Schwester vor allem die 30, 40 Kilo Übergewicht. Scheiß auf Wowa, den Schrecklichen. Vorsicht, Soli, sarkastischer Humor. Das ist doch nicht normal. Von wem hat sie das nur, denke ich oft. Es war doch sonst nie jemand in der Familie übergewichtig. Und darum habe ich, aber auch um Serafina von ihren Schuldgefühlen abzulenken, einen Diätplan für sie gemacht. Ich habe mir, wie bei einer Geschichte, sogar einen Titel dafür ausgedacht – Prag Light. Und ich habe ihr versprochen, dass sie für jedes Kilo, das sie abnimmt, von mir $500 bekommt. Das kann ich mir jetzt ohne Probleme leisten. Ich habe ein eigenes Konto bei der United Trust Bank in Miami. Das hat mir Vale gleich nach meiner Ankunft eingerichtet, denn mit Geld ist er nie so wie dein Vater, von dem ich noch mit über 70 nur ein kleines Taschengeld bekommen habe. Mehr nicht. Ach, dieser galizische Geizkragen. Vor ein paar Tagen schickte mir Serafinchen aus Prag ein sehr lustiges Telegramm. Mama, 6 Kilo in einer Woche, schick sofort 3 Riesen, sonst fresse ich eine Weihnachtsgans. Stimmt das? Sieht sie schon ein bisschen hübscher aus? Drehen sich die Männer am Wenzelsplatz nach ihr um? Bitte, mein Lieber, schreib mir das alles, solltest du mir antworten. Und schreib mir auch, wie oft ihr euch seht und ob ihr euch versteht. Das würde mich sehr freuen. Du darfst sie natürlich so oft, wie du willst, in die Italske besuchen. Und wenn du dort schläfst, ist es auch kein Drama, obwohl es gegen die Trennungsabmachung wäre. Vielleicht erzählt sie dir bald selbst, was hier los war. Wie ich sie kenne, wird sie die Sache aber für sich behalten wollen. Ich fand trotzdem, du solltest wissen, was passiert ist. Du willst ja immer die Wahrheit wissen, mein geliebter fanatischer Sohn. Apropos Wahrheit... Zu deiner zweiten Frage kann ich dir nicht mehr sagen, als du schon immer gewusst hast. Du warst deshalb so lange bei Djeduschka Karubina in Moskau und nur deshalb, weil ich wegen meiner Gallenblasen-OP 6 Wochen auf Kur nach Marienbad musste und mich nicht um dich kümmern konnte. Das schwöre ich dir bei Weilers Leben. Danach sollte Kostja, der beim Innenministerium in Moskau einen Lehrgang hatte, dich wieder nach Prag mitnehmen. Aber die sowjetischen Behörden haben es nicht erlaubt. Du weißt, wie das damals war. Obwohl sie es uns am Anfang versprochen hatten. Plötzlich hieß es, du darfst nur mit einem Familienmitglied ausreisen. Und bis Djeduschka alle bestochen und die Papiere zusammen hatte, vergingen der Herbst, der Winter und der halbe Frühling. Ich weiß, was du jetzt fragen willst, warum dein Vater oder ich dich nicht geholt haben. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich. Wenn Papasch in der Nähe wäre, was er zum Glück nicht ist, würde ich ihn fragen. Er könnte sich erinnern. Wahrscheinlich, weil wir, wie Djeduschka, von Abteilung zu Abteilung hätten laufen müssen, um ein Visum zu bekommen. Aber wir mussten beide sehr viel arbeiten, nicht so wie der stinkreiche Djeduschka mit seinen schwarzen Geschäften, der ja am Ende mit dem Leben bezahlt hat. Man bekommt eben nie etwas umsonst. Jedenfalls gibt es kein dunkles Familiengeheimnis. Ich weiß, dass du das gerade denkst. Das uns daran gehindert hat, dich in Moskau abzuholen. Es gab keine große Ehekrise und Papa hat auch nicht plötzlich gedacht, dass du gar nicht von ihm bist. Von wem sonst bitte? Etwa auch von Valja der Null? Das war witzig, Söhnchen, oder? Mein lieber, geliebter, vermisster Soli, du willst doch immer die Wahrheit wissen. Und darum verrate ich dir jetzt, warum ich deinen Vater wirklich verlassen habe. Das wollte ich schon lange tun. Nein, es war nicht wegen dieser geuschen Selbstmörderin aus Bergedorf. Denkst du das wirklich, mein kluger Junge? Glaubst du, ich habe nichts von ihr gewusst? Ich war doch jahrelang froh, dass ich zumindest an einem Tag in der Woche, Freitag, oder, im Bett Ruhe von deinem Vater hatte. Nein, ich brauchte einen Anlass, keinen Vorwand, um Deutschland zu verlassen. Das wundert dich, stimmt's? Das hättest du von deiner assimilierten Russenmama nicht erwartet. Ich erzähle dir jetzt etwas, das ich dir noch nie erzählt habe. 1944 im Sommer, nachdem die Deutschen die Wolga verloren hatten, zog ich mit deinen Großeltern nach Stalingrad. Anordnung der Behörden. Wir lebten in einem unzerstörten Haus in der Nähe des Gorki-Theaters und ich saß jeden Nachmittag, ein sorgloses, hübsches Mädchen im weißen Kleid, auf der Fensterbank und kaute Sonnenblumenkerne. Einmal zogen ein paar deutsche Kriegsgefangene vorbei. Sie sahen braun gebrannt und hungrig aus. Und als einer von ihnen zu mir hochsah und mit der Zunge eine obszöne Geste machte, ließ ich vor Schreck alle meine kostbaren Sonnenblumenkerne auf ihn fallen. Er sammelte sie auf, sah hoch und flüsterte leise, »Danke, du kleines, gemeines, jüdisches Miststück!« »Und ausgerechnet in das Land dieser Leute hat mich dein Vater verschleppt, verstehst du? Ich war immer dagegen. Aber am Anfang glaubte ich, dass es unsere einzige Möglichkeit wäre, dem Kommunismus zu entkommen.« Du kannst dir vorstellen, wie traurig ich war, als ich herausfand, dass er, ein STB-Agent aus Leidenschaft, dem Kommunismus im Westen weiterdiente. Das war es, was schlimm war. Und nicht diese Sexaffäre mit der depressiven Ingrid. Und als Valja wieder auftauchte, als Kostja deiner Schwester nachts um 3 am Telefon alles erzählte, da ergriff ich die Chance meines Lebens. Ja, ich weiß, dich habe ich, um glücklich zu werden, verraten. Aber du bist kein Junge mehr. Du errätst früher oder später immer, was du zu tun hast, damit das Leben dich nicht auffrisst. Ich habe mir darum nie Sorgen um dich gemacht und darum war ich sehr überrascht, als du mir nach so langer Zeit geschrieben hast, wie traurig du bist, dass ich nicht mehr da bin. Oder war das nur einer von deinen Witzen, Solczyk? Du hättest doch auch mal nach Miami kommen können. Warum bist du nicht gekommen? Warst du zu sehr mit deiner Arbeit und deinen schönen Frauen beschäftigt? Komm doch, und wir gehen gleich am ersten Tag im Holocaust-Park spazieren. Vorbei an den großen Skulpturen von Mr. Kenneth Tryster, den Müttern mit ihren sterbenden Kindern, den Stacheldrahtrosen, der riesigen, in den Himmel gestreckten Hand, auf der nur ein Wort steht, warum? Dann wirst du verstehen, warum ich weggehen musste. Ich höre jetzt auf. Ich will, bevor Valja nach Hause kommt, noch an meiner neuen Geschichte weiterarbeiten. Sie heißt... Das Mädchen mit den Sonnenblumenkernen. Du weißt ja jetzt ungefähr, worum es darin geht. Pass auf dich und deine große Schwester auf. Ihr habt nur euch und vergesst nicht, wir, eure Eltern, und damit meine ich uns alle drei, sind irgendwann tot. Und dann denkt ihr nur noch gut über uns. Warum also nicht gleich damit anfangen? Joking. Kuss, Mama. P.S. Lest du bitte das Agentenmärchen, meine letzte Geschichte, die ich dir als Anhang mitgeschickt habe? Ich bin unsicher, ob das Ende gut ist. Im Taxi redeten Serafina und ich kein Wort. Wir fuhren lange die Seifertore runter, ein lächerlicher Umweg, aber ich hatte nicht einmal Lust auf eine kleine antikapitalistische Geografiediskussion mit dem Fahrer, Typ ehemaliger KP-Sekretär, bogen links in die Italska ein. Und als wir an der Ecke Manesova hielten, stieg zuerst Serafina mit der quirligen, falschen Energie dicker Leute aus, dann ich, langsam und scheinbar verträumt, aber in Wahrheit die nächsten Stunden meines Lebens genau planend und fürchtend. Der Wagen fuhr langsam davon, er ließ eine altmodische, stinkende Gaswolke zurück, und ich stand jetzt mitten auf der Straße und guckte ins weiße Januar-Nichts zwischen den beiden hohen, hellen, widerlich ordentlich renovierten Jugendstil-Eckhäusern in der Manesova. In dem linken war seit der Wende die tschechische Filiale von BBDO. Im rechten hatten die Prager Polizisten ihre Duschen, einen Sport- und einen Freizeitraum. Man sah manchmal die Polizisten in ihren schwarzen Nazi-Overalls und die Agenturleute in den zu breit gestreiften Anzügen
stumm auf der Straße stehen und rauchen, und natürlich grüßten sie nie einander. Jetzt war niemand zu sehen. »Was ist? Kommst du nicht mehr mit?« sagte Serafina. Sie schwitzte und hatte immer noch nasse Haare. »Damit du gleich noch über mich herfällst«, dachte ich, »so wie über Kostja, Wale, Rabbi Balaban und deine 1000 perversen Telefonsexfreunde.« »Ich weiß, was du jetzt denkst, Karotte.« »Was? Dass ich dich auch noch ficken will, so wie Walja, angeblich.« »Hast du ihn gefickt?« »Angeblich verkaufen Kambodschaner ihre Babymädchen an Europäer. Angeblich gibt es Leben auf Cassiopeia 143. Angeblich waren es keine 6 Millionen. Den Rabi habe ich gefickt, ja. Und Kostja habe ich gefickt, aber den nicht nur aus Spaß, sondern auch, um an ein paar heiße Dokumente heranzukommen. Wen noch? Das sage ich dir nicht.« »Ich kann aber ohne Sex nicht leben, das sage ich dir, kleiner Bruder. Und Frauen wie mir fällt es besonders leicht, dafür immer jemanden zu finden, auch wenn du das nicht glaubst. Möchtest du wissen, was Männer an uns lieben? Unsere riesigen, schweren, faltigen Brüste. Sie machen die ersten Sachen damit, wusstest du das? Dass sie sich danach vor uns ekeln, stört uns nicht. Wir wissen, dass sie wiederkommen werden. So wie mein Vater wiedergekommen ist. Der hat mich auch erst geliebt und dann hat er sich vor mir geekelt und hat mich allein gelassen bei meiner egoistischen Mutter und deinem egoistischen Vater. Und dann ist er trotzdem wiedergekommen. Ich hasse ihn so. Ich könnte sterben. So sehr hasse ich ihn.«
»Warum gibt es in der Enzyklopädie Judaica zu dem Stichwort böse jüdische Frauenmiene keinen Eintrag?« Serafinas gutmütiges, herrisches Mondgesicht wurde kantig. Die Augen gingen weit auf. Die Haut wurde irisierend grau. Das mit der Haut sagt man oft nur so, aber ihre sah jetzt wirklich so aus. Grau wie der Schlamm von Auschwitz, wie 8 Tage altes Chulent. Wie das Pflaster am Kikar-Rabin-Platz, nachdem Itzhak Rabins Blut weggewischt wurde. Dann öffnete Serafina die Böse, stumm den Mund, und die große Zunge rutschte raus und blieb auf der farblosen, dicken Unterlippe, wie der letzte halbtote Karpfen im Bottich eines Fischhändlers am Ende des Tages liegen. »Nein, damit beeindruckst du mich nicht.« Das war ich mit unsicherer, zu hoher Stimme. »Womit?« Das war sie streng, aber ängstlich. »Mit diesem jüdischen Scheißgesicht. Ich weiß genau, wie es wirklich war. Mama hat mir vor ein paar Tagen eine lange Mail geschrieben.« So, jetzt hatte ich also endlich den tödlichen Schuss abgegeben. »Es stimmt nicht, dass Walja was von dir wollte. Du wolltest etwas von ihm. Warum eigentlich und was? Das ist doch so gestört.« Serafina dachte nach, kurz, ernst und wahrhaftig betroffen. Ihre Zunge verschwand langsam wieder in ihrem Mund. Serafina schwitzte noch mehr und ihre dunkelblonden Haare wurden vom Schweiß am Ansatz noch dunkler. »Immer dasselbe mit dir, Kleiner. Wenn du nicht weiter weißt, wirst du persönlich. Was kann ich dafür, dass dein Vater deinen Großvater gekillt hat?« »Eine Projektion, Rabotai Verabotenu. Danke. Und weiter? Wirst du dich rausreden? Ich bin gespannt.« »Du bist es, der unglücklich ist, nicht ich, aber ich soll mich schuldig fühlen. Das nennt man jüdisches Jiu-Jitsu. Wusstest du das? Seinfeld, die Folge, in der George im Massagesalon seinen Therapeuten trifft.« Ich versuchte, mich am Taxi abzustützen, das gar nicht mehr da war, und taumelte mit wedelndem Arm nach hinten. »Hohoho«, brummte Serafina. »Fühlst du dich wirklich niemals schuldig, Serafinchen? Oder gibst du einfach nie etwas zu? Vielleicht bist du ja doch von Wova.« »Was? Warum sollte ich etwas zugeben, das ihr euch ausgedacht habt? Mamascha hat dich schon immer mehr geliebt als mich, die sentimentale, untreue Kuh, und jetzt hält sie zu dir. Wolltest du nicht als kleiner Junge immer, dass sie dich heiratet?« »Seinfeld, die Folge, in der Elaine versucht, ihrer Mutter ihren neuen Freund auszuspannen, einen riesigen, schwarzen, hochintelligenten Basketballtrainer.« »Du hast das Gleiche gemacht wie die Töchter von Lot, Serafina. Du warst pervers und rücksichtslos. Du warst liebestoll. Du hast bei der dicke Frauen-Olympiade eine Medaille aus Blech geholt. Du hast dich zu deinem Vater gelegt.« Ich machte unsicher einen weiteren Schritt zurück und ein schwarzer BMW fuhr so dicht an uns vorbei, dass ich den Fahrtwind spürte. Serafina zuckte nicht einmal, verzog aber enttäuscht das Gesicht. »Du hast mich schon mal reingelegt und darum glaube ich Mamascha, nicht dir«, sagte ich. »Und du hast beim großen Hamburger Sexskandal nicht zu Balaban gehalten, obwohl du damals ganz freiwillig mit ihm in der Hohen Weide die Sodom-Parascha nachgespielt hast. Das war bestimmt inspirierend, nachon? Und darum bin ich mir sicher, dass sie die Wahrheit sagt, nicht du. Nein, das amerikanische Volk glaubt ihnen nicht mehr, Mrs. Nixon.« »Ich hab dich noch nie reingelegt, Karotte, noch nie.
Und lass bitte den Rabbi aus dem Spiel. Ich allein darf seinen Namen in den Mund nehmen und nicht nur den Namen. Lass den Rabbi aus dem Spiel. Liebst du ihn eigentlich noch?
Die aschgrauen Umrandungen von Serafinas Augen, ihrer Nase und ihrem Mund wurden schwarz wie bei Matisse. Sie guckte kurz, ungestresst und glücklich. Bestimmt dachte sie an Balabans drei Zitzes, eine links, eine rechts, eine in der Mitte. »Wann habe ich dich noch reingelegt?« Ich lächelte überlegen, sagte aber nicht, »Na siehst du«. Ich sagte, »Als du mit Mamascha nach Miami gegangen bist. Du warst einfach weg und hast mich mit Vova allein gelassen, mit Stalin persönlich. Und hast mir vorher noch nicht mal Bescheid gesagt.«
»Das hast du vergessen.«
Sie hob ihren zerknitterten Tatonke-Rucksack hoch und hängte ihn sich über die Schulter. Er rutschte vor und zurück und pendelte langsam aus. »Ja, das hast du vergessen.« Sie sagte es ruhig und ernst, mehr zu sich selbst als zu mir. »Das kann passieren, na klar, dass man etwas vergisst. Das gibt es oft.« »Du hast es eben vergessen, Kleiner. Also, was ist, kommst du mit? Kommst du mit hoch?« Sie sah zu den Fenstern der ersten Casa Carubina hinauf, zweiter Stock rechts, ehemalige Wohnung des ersten Prager AEG-Direktors. Drei lange, hohe, schwarze, stucklose Bauhausfenster, hinter denen in den betörend schönen Tagen des Prager Frühlings eine neurotische, aber perfekt funktionierende, leicht politisierte und stark erotisierte, sehr besondere Familie gelebt hatte. »Was ist jetzt? Kommst du mit hoch?« »Ich schwöre dir, ich werde dich nicht anfassen. Warum sollte ich sowas Krankes machen wollen? Das macht doch bestimmt keinen Spaß.« »Ja«, sagte ich leise wie ein zum Tode Verurteilter, der sterben will, oder wie Noah, nachdem der kleine fette Janjaweed in dem Entführungsvideo auf YouTube ihn fragte, ob er bereue, Yehudi zu sein. »Ja, klar.« Tel Aviv, 18 Monate später, kurz nach meiner unfreiwilligen Alia. »Hallo, Soli, hier ist Avi, wie geht's?« »Avi? Avi Blumenschwein? Der Typ, dem inzwischen die halbe Lower East Side gehört? Bist du noch in New York, du dämlicher Fettsack?« »Ja. Woher hast du meine Tel Aviver Nummer?« »Ich hab sie eben. Ich hab mit deinem lustigen Vater telefoniert. Wir haben ewig geredet. Was für ein Schmock. Er sagt, du hättest dich stellen und etwas von Notwehr erzählen sollen. Er sagt, du bist undankbar, du wärst abgehauen und hättest aufgehört, dich um ihn zu kümmern. Dabei hat er dich doch immer so schön mit seinem Gürtel verwöhnt. Was für ein Schmock. Was gibt's, Fettsack? Warum rufst du mich an? Brauchst du einen Strohmann für ein dreckiges, geniales neues Business in Israel? Den hab ich schon, danke.« Avi räusperte sich so dämlich verlegen wie in einem Film. »Hör zu, Soli. Etwas Seltsames ist gestern passiert. Etwas sehr Seltsames.« »Was, hast du nach 40 Jahren plötzlich keinen Dauerständer mehr gehabt?« »Ich habe gestern Noah mit Natascha Le Rubinstein im Indochin gesehen. Sie sahen sehr verknallt aus. Ich habe mich so erschrocken, ich bin sofort abgehauen.« »Ist er nicht tot? Oder Geisel in Afghanistan? Oder im Sudan oder so?«